Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Studierende, herzlichen Dank für die Einladung nach Erlangen. Das ist eine Premiere tatsächlich. Ich bin noch nie in Erlangen gewesen, auch wenn ich als Leipziger natürlich sehr häufig schon durch Erlangen gefahren bin. Das ist ja der natürliche Weg für den Bahnfahrer, wenn man aus dieser Richtung kommt und beispielsweise nach Nürnberg, München oder noch weiter nach Süden oder in andere Himmelsrichtungen will. Ich fokussiere vielleicht, damit das klar ist, noch mal ganz kurz, was ich jetzt also in hauptamtlicher Hinsicht, nicht sagen wir mal im BUND oder so, jetzt mache. Ich bin transdisziplinärer geisteswissenschaftlicher Nachhaltigkeitsforscher. Das heißt, das klingt jetzt sehr breit, ist auch relativ breit, wobei es auch gleichzeitig allerdings sagt, was es nicht zum Beispiel ist. Ich bin kein Naturwissenschaftler, was nicht heißt, dass ich jetzt gänzlich ohne jede naturwissenschaftliche Kenntnis operiere, aber ich würde da schon jetzt keine jetzt genuine eigene Kompetenz in Anspruch nehmen. Es ist tatsächlich so, dass ich vom Problem her und nicht von Disziplinengrenzen her denke, dass mein transdisziplinär Fragestellung kommt nicht von irgendeinem disziplinären Vorverständnis bei mir, sondern von den zu bearbeitenden Problemen her. Insofern ist es jetzt auch, glaube ich, nur bedingt zielführend und wäre ein eigenes Vortragsthema, was ich aber hier nicht so lohnend fände, sich zu fragen, was jetzt genau an meinen Äußerungen zum Beispiel juristisch ist, was philosophisch ist, was soziologisch ist. Das wären so Disziplinen, für die ich selber jetzt einen originellen Ausweis habe, aber im Grunde bearbeite ich auch Themen oder gängige Sichtweisen von und Fragestellungen, die verhandelt werden in Disziplinen wie Ökonomik, Psychologie, Kulturwissenschaft und Ähnlichem. Die drei zentralen Fragestellungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, also auf das Ziel dauerhaft und global durchhaltbarer Lebens- und Wirtschaftsweisen, die drei zentralen Perspektiven, die ich darauf einnehme, sind die, die im Titel anklingen. Nämlich einerseits die normative Begründung. Warum sollte das Menschen und Gesellschaften überhaupt interessieren, ob Lebens- und Wirtschaftsweisen auf Dauer aufgehen können und weltweit aufgehen können? Das ist der zweite Punkt, die Hemmnisse, was sind die zentralen Bedingungen sozialen Wandels, persönlicher Bewegung in Richtung auf das Nachhaltigkeitsziel? Und die dritte Frage, welche politischen Mechanismen und Rahmensetzungen braucht man, um Nachhaltigkeit real werden zu lassen? Das sind drei Fragestellungen, die zwar zusammenhängen, die aber trotzdem ganz verschieden sind im Grunde. Die Frage nach Begründung von Nachhaltigkeit steht im Grunde auch vor der grundlegenden Frage, inwieweit man Normen, also irgendetwas wie die Welt sein soll, überhaupt begründen kann. Die Frage nach Hemmnissen oder, ich drücke es mal positiver und neutraler aus, nach Transformationsbedingungen hin zu anderen gesellschaftlichen Zuständen ist letzten Endes eine Variation der in diversen Geisteswissenschaften, aber auch in der Biologie verhandelten Grundfrage danach, was treibt Menschen an, was sind die Bedingungen sozialen Wandels. Naja gut, und die Instrumentendebatte ist halt unter unterschiedlichen Überschriften, Governance-Debatte, Steuerungsdebatte und auch vielem anderen mehr, einfach eine Grundfrage, eine Grunddebatte der Geisteswissenschaften danach, welche politischen Mechanismen, Instrumente bestimmte Ziele halt erreichen oder nicht erreichen. Ich werde das soll ja so eine Ringvorlesung sein, jetzt sicherlich in einer gewissen Breite irgendwie entfalten, vielleicht eine Stunde lang, dann aber auch ein bisschen Zeit noch für Nachfragen, Statements, Diskussionen, Kritik und Ähnliches lassen. Genau, wenn Sie mich mal wieder suchen, die Homepage ist leichter zu merken als die Schreibweise des Nachnamens. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass Erlangen eine hugenottische Wurzel hat und vielleicht fällt jemandem auf, die Schreibweise von Eckhardt ist nicht die gewöhnliche oder keine der vier oder fünf gewöhnlichen in Deutschland, ist eine hugenottische Schreibweise. Insofern bin ich zwar kein Lokalmatador, aber habe doch einen gewissen emotionalen Bezug zum Veranstaltungsort. Ansonsten immer mal, wenn es einem nicht einfällt, Felix Nachhaltigkeit googeln, geht ganz einfach. Und ich sitze primär in Leipzig, nicht in Rostock. Manche vermuten mich auch noch in Bremen, aber da bin ich seit 5 Jahren nicht mehr. Ich habe, wenn jemand früher geht oder so, da noch 2 Flyer hingelegt. Im Übrigen von Büchern, die kann man sich einfach so mitnehmen. Man sollte sagen, worüber man redet. Die ganze Reihe handelt hier von Nachhaltigkeit und Sie sind wahrscheinlich schon mit ganz unterschiedlichen Nachhaltigkeitsverständnissen konfrontiert gewesen in den letzten Wochen. Definitionen von Begriffen, auch wenn das nicht allen klar ist, sind letzten Endes etwas Beliebiges. Ob ich das Objekt vor mir hier Mikrofon nenne oder Metallstängel oder Schlagstock oder Gnampf oder irgendwie nenne, ist am Ende egal, solange klar ist, worüber ich rede. Begriffe, also Definitionen von Begriffen dienen einfach der Verständigung. Insofern kann man, wenn man will, und mit dem Wort Nachhaltigkeit auch über irgendetwas anderes reden. Ich sage aber, worüber ich rede und das Problem, über das ich rede, ist, glaube ich, allemal wert, dass darüber geredet wird. Und wenn man den Begriff Nachhaltigkeit für etwas anderes verwenden will, dann sollte man einen neuen Begriff dafür prägen, für das, worüber ich rede. Ich sagte es bereits, für mich ist Nachhaltigkeit die Herausforderung, so zu leben und zu wirtschaften, dass es dann noch aufgeht, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer in einer bestimmten Weise leben und wirtschaften. Es geht also um die dauerhafte und globale Durchhaltbarkeit eben von Lebens- und Wirtschaftsweisen oder etwas theoretischer ausgedrückt. Es geht um die gute Gesellschaft, aber nicht nur in dem Sinne, wie es halt da immer schon in mindestens in Europa seit 2500 Jahren in diversen theoretischen Traditionen drum geht, sondern es geht um eine räumliche und zeitliche Erweiterung des Nachdenkens über die gute Gesellschaft. Insofern ist es auch ein bisschen wichtig, an der Stelle zu sagen, was ist eigentlich das Neue am Nachhaltigkeitsdiskurs, und das ist eben einfach diese räumlich-zeitliche Erweiterung. Was sage ich damit spiegelbildlich? Ich wende mich gegen ein Nachhaltigkeitsverständnis, was in Deutschland, man muss unterstreichen, in Deutschland insbesondere, sehr verbreitet ist, was Nachhaltigkeit stattdessen so als eine allgemeine Überschrift über alles Gute und Schöne im Leben verwendet. Der Zeit- und Raumbezug wird dann relativ häufig beiseite geschoben. Es wird davon geredet, es gehe darum, allgemein Dinge miteinander in Ausgleich zu bringen, wirtschaftliche, ökologische, soziale, vielleicht noch andere Belange. Nicht, dass an diesem Ausgleich oder an diesem Belang prinzipiell etwas Schlechtes ist, aber es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen, das Nachhaltigkeitsverständnis so weit zu fassen. Ich unterstreiche nochmal, ich spreche jetzt davon, wie weit das Nachhaltigkeitsverständnis begrifflich gezogen werden sollte. Ich spreche nicht davon, ob ökonomische, soziale und so weiter Belange irgendwie verfolgenswert sind. Ich spreche einfach nur davon, ob es sinnvoll ist, unter diesem Begriff diese Dinge immer automatisch mitzuverhandeln und beispielsweise auch so ganz allgemein jedweden alltäglichen sozioökonomischen Bezug, auch wenn er keinerlei zeit- oder raumübergreifender Bezug, einfach mal in die Nachhaltigkeitsdebatte reinzutun und damit Nachhaltigkeit zum Oberbegriff über jedwede Debatte über gesellschaftliche Fragen zu machen. Ich meine, es gibt mehrere Gründe, auch wenn Definitionen, wie gesagt, letzten Endes einfach konventionell sind, die eher für ein etwas engeres Nachhaltigkeitsverständnis, wie ich es eingangs genannt hatte, sprechen. Erstens, die eigentliche Herausforderung, die in jedem Fall besteht, wird sonst verdeckt. Es ist doch entscheidend zu wissen, ob man eine Lebens- und Wirtschaftsweise pflegt, die auch noch aufgehen kann, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer so zu leben versuchen wie wir, weil das wird ja aktuell versucht. Der US-amerikanische und auch deutsche Lebensstil, Wirtschaftsweise wird ja versucht zu kopieren weltweit, mehr oder minder. Und es wäre ein massives Problem, wenn es nicht auf Dauer aufgeht. Und ich nehme vorweg, es spricht viel dafür, dass es nicht aufgeht. Und insofern ist es so, dass also die eigentliche Fragestellung tendenziell verdeckt wird, wenn nicht Nachhaltigkeit stattdessen also eine allgemeine Formel für alles im Leben, was irgendwie interessant sein könnte, verwende. Zudem wird der Inhalt von Nachhaltigkeit bei so einem ganz weiten Nachhaltigkeitsverständnis auch trivial. Ich meine, so Begriffe wie Gemeinwohl und Gerechtigkeit gab es immer schon, die halt so als Überschrift dafür dienten, sich zu fragen, wie Gesellschaft aussehen soll. Dafür brauche ich jetzt an sich kein neues Wort, und das ist auch die eigentlich aufregende neue Botschaft ist halt ein Stück weit nicht mehr da, wenn ich einfach diesen gängigen Diskurs jetzt irgendwie einfach nur weiterführen will. Und vor allem jetzt auch mal so, wenn man verschiedene Disziplinen kennt, von daher gesprochen, es droht einfach auch massiver Informationsverlust, wenn man die Nachhaltigkeitsdebatte einfach als Ersetzung der klassischen Gerechtigkeits- und Gemeinwohldebatte protegiert. Das stellt man noch fest, wenn Leute so über Nachhaltigkeit reden. Da wird unheimlich vieles erzählt, was in barer Unkenntnis dessen, was alles so an gerechtigkeitstheoretischer Tradition beispielsweise schon da ist, erzählt wird. Da werden Fragen neu aufgemacht, aber ohne eben das Ganze, was an Hintergrundwissen und Argumentationsmaterial eigentlich schon akkumuliert wurde. Das ist also, Ökonomen würden sagen, nicht besonders effizient. Das sollte man deswegen vielleicht eher nicht tun. Wenn man mit einem sehr breiten Nachhaltigkeitsbegriff operiert, hat man zudem das Problem der Trennbarkeit der verschiedenen Begriffe. Es wird dann essentiell zu klären, was sind denn jetzt ökonomische, ökologische, soziale Belange. Speziell, wenn man einen Begriff des Sozialen verwendet, den manche Nachhaltigkeitsforscher verwenden, nämlich sozial einfach als alles versteht, was auf den Menschen bezogen ist, ist der Nachhaltigkeitsbegriff endgültig und vollständig trivialisiert. Natürlich handeln Geistes- oder Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften, ich verwende die Begriffe mal etwas ungenau synonym, irgendwie vom Menschen, wovon sonst. Klar geht es um Menschen, aber was ist dann noch gemeint mit solchen Begriffen? Wenn ich über Luftverschmutzung rede, ist das dann ein soziales Problem, weil Menschen da zu Tode kommen? Ist es ein ökonomisches Problem, weil Krankenhausaufenthalte Geld kosten? Ist es ein Umweltproblem, weil wir das umgangssprachlich halt so bezeichnen? Emissionsschutzrecht ist ein Umweltschutzgebiet. Das sind merkwürdige Fragestellungen, die sich da ergeben. Insofern würde ich sehr dafür werben, auf diese Säulenscheidung und Ähnliches kein Gewicht zu legen und stattdessen die eigentliche Herausforderung raum- und zeitübergreifender Art in den Blick zu nehmen. Den Rest lasse ich mal weg. Das, was unten steht, habe ich eigentlich schon erläutert, jedenfalls für die Zwecke dieser Vorlesung oder dieses Vortrags ausreichend. Wenn man, wie ich das angekündigt habe, einerseits zentral was über die Transformationsbedingungen zur Nachhaltigkeit sagen will, andererseits etwas über Instrumente sagen will und wenn ich das zeitlich noch schaffe, vielleicht noch was über normative Kriterien, warum Nachhaltigkeit sagen will, dann muss man schon erstmal auch als Jurist, Philosoph und so weiter ein paar naturwissenschaftlich-ökonomische Dinge eingangs zur Kenntnis nehmen. Wir stehen in Deutschland vor der Situation auch in Europa, dass wir uns als Nachhaltigkeitsvorreiter regelmäßig fühlen. Wir präsentieren uns als sehr fortgeschritten gegenüber anderen Teilen der Welt, also die Chinesen und die Amerikaner und wie sie alle heißen, sind irgendwie die Bösen. Wir dagegen sind relativ weit vorne dabei. Um realistisch einschätzen zu können, was für Politikinstrumente wir brauchen, was für Hemmnisse und Transformationsbedingungen es gibt, müssen wir erstmal überprüfen, wo stehen wir denn bisher? Sind wir dauerhaft und global durchhaltbar in unseren Lebens- und Wirtschaftsweisen? Ich verwende, um es nicht massiv überkomplex zu machen, weil das Energie- und Klimathema jetzt ausschließlich als empirischen Anwendungsfall. Ich unterstreiche aber, das ist ein Beispiel, es geht nicht allein darum, auch wenn das Beispiel, glaube ich, sehr interessant ist. Nachhaltigkeitsprobleme in einem geschärften Begriffssinne, wie ich ihn eben vorgestellt habe, handeln häufig von Ressourcenknappheit und zugleich davon, dass die Übernutzung einer Ressource massive Schäden verursacht. Im Falle des Klimawandels ist die knappe Ressource der fossile Brennstoff, Öl, Gas und Kohle, sind essentiell an vieler Stelle bisher für menschliches Leben und Wirtschaften, sind aber endlich. Gleichzeitig löst ihre Nutzung mit den anthropogenen Klimawandel aus, der nicht etwa eine angenehme Angelegenheit ist, sondern potenziell fatal für die Menschheit. Insofern als er Nahrungs- und Wasserversorgung in Teilen der Welt prekär zu machen droht, riesige Migrationsströme auszulösen droht, gewaltsame Konflikte, Kriege und Bürgerkriege, umschwindende Ressourcen auszulösen droht. Mit alledem, ohne dass es jetzt zynisch klingen soll, natürlich auch massive ökonomische Kosten auszulösen droht. Konventionelle Ökonomen sagen uns, der Klimawandel droht 5 bis 10 Mal so teuer zu werden, wie eine anständige Klimapolitik werden würde. Insofern, ohne jetzt sehr komplexe normative Argumentationen, wie gesagt, vielleicht kommen wir kurz drauf am Ende, liegt jetzt schon relativ nahe, dass das ein Geschehen ist, was man irgendwie doch besser vermeiden sollte. Bei den fossilen Brennstoffen wiederum ist es so, die sind bisher, also auch jenseits dessen, dass ihre Nutzung jetzt den Klimawandel mit auslöst, natürlich an unheimlich vielen Stellen in unserem Leben präsent. Gleichzeitig sind sie endlich und auch unabhängig vom Klimawandel, müsste man perspektivisch über eine Ersetzung nachdenken. Es wird in Deutschland, wenn über fossile Brennstoffe geredet wird, Öl, Gas, Kohle, immer schnell auf Strom geguckt. Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte und Energiedebatte ist wahnsinnig stark, man könnte fast sagen usurpiert, vom Stromthema und von Stromkosten und von Stromleitungen und was sonst noch alles um den Strom sich dreht. An dieser Stelle ist eine Information essentiell. Weit weniger als die Hälfte der eingesetzten fossilen Brennstoffe gehen in den Stromsektor. Selbst in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland, jetzt nicht zu reden von Ländern wie Tansania oder ähnlichen, wo Strom noch eine viel geringere Rolle spielt. Wenn man also sieht, die fossilen Brennstoffe sind etwas, was wir bisher benötigen, aber längerfristig ersetzen müssen, dann gucken wir nicht nur auf den Stromsektor, bitte. Und schon gar nicht nur auf die Frage Atomenergie, ja oder nein, auch wenn das eine interessante Frage ist. Aber sie hat mit dem Klimawandel jetzt nicht so viel zu tun, weil tendenziell keine Treibhausgasemissionen entstehen bei der Atomenergienutzung. Wir gucken auf den Sektor Strom, wir gucken auf den Sektor Wärme, wir müssen aber auch auf den Sektor Treibstoff gucken und auf die stoffliche Nutzung der fossilen Brennstoffe. Beispielsweise für Kunststoff, beispielsweise für Mineraldünger. wenn wir heute Mittag in der Mensa oder irgendwo anders waren oder jetzt gleich hier im Anschluss was essen, dann haben wir Öl gegessen, indem wir Mineraldünger zu uns nehmen, seit wir ernähren uns jetzt komplett biologisch dynamisch. Mineraldünger ist stofflich, aber auch in der Energieintensität seiner Produktion hochgradig erdölbasiert. Und all diese Dinge, wenn ich jetzt tatsächlich aus den fossilen Brennstoffen weitgehend raus will, muss ich irgendwie ersetzen. Ja, was sagen uns die Naturwissenschaftler, wenn man so als Ethiker, Jurist, Theologe oder was auch immer sagt, es ist eine gute Idee, wenn man Entwicklungen der Art, wie ich sie eben prognostiziert habe, vermeiden will. Naturwissenschaftler sagen uns dann, naja gut, ihr müsst tatsächlich aus den fossilen Brennstoffen im Grunde aussteigen im Laufe von ein paar Jahrzehnten. Selbst das würde die Treibhausgasemissionen der Menschheit übrigens nicht auf Null bringen, weil es einen Teil Treibhausgasemissionen gibt, die jenseits der fossilen Brennstoffe entstehen. Im Bereich der Landnutzung entstehen auch unabhängig vom Einsatz von Mineraldünger ein paar Emissionen, einfach dadurch, dass ich Landnutzungsänderungen habe und Ähnliches. Es gibt auch bestimmte industrielle Prozesse, wo die Frage ist, selbst wenn man die fossilen Brennstoffe als ihre Basis beseitigt, ob sie emissionsfrei wären. Umso wichtiger ist es, in den Bereichen, wo fossile Brennstoffe zum Einsatz kommen, im Grunde auf ein Emissionsniveau von Null runterzukommen, bis, sagen wir, 2050. Also gängige Zahlen, jetzt nicht in der Tageszeitung, sondern in der Wissenschaft, beispielsweise beim Weltklimarat, IPCC, die da genannt werden, sind, man möge weltweit mit den Treibhausgasemissionen gemessen an 1990, meistens Basisjahr bis 2050, um ungefähr 80% zurückgehen. Da stehen nicht die 50%, die immer in der Tageszeitung stehen. Ich kann es, wenn es gewünscht ist, nachher gerne ein bisschen näher erklären. Es wird so ein Spektrum angegeben im letzten IPCC-Report von 2007, was mit bestimmten Vorbehalten noch versehen wird, im Hinblick darauf, dass man bestimmte Aspekte des Klimawandels noch gar nicht verstanden hat. Zum Beispiel Selbstverstärkungseffekte eines einmal in Gang gekommenen Klimawandels. Insofern kann man im Grunde auch die Aussage so verkürzen, dass man sagt, es wird einfach gesagt, steigt aus den fossilen Brennstoffen. Aber nehmen wir trotzdem die Zahlen, also ungefähr 80% vergröbert jetzt weltweit Emissionsreduktion. Und in Hochemissionsländern, wo pro Kopf die Emissionen sehr viel höher sind, weil wir einfach reicher sind, Deutschland zum Beispiel, heißt das eben gegebenenfalls noch höhere Reduktion. So kommt das zustande, wenn die EU-Ministerrat und die EU-Kommission sprechen von bis zu -95% Treibhausgas-Emissionsreduktion. THG steht für Treibhausgase auf der Folie und auch ansonsten bis 2050 gemessen an 1990. Wir wollten ja feststellen, wie weit wir bisher sind in puncto Nachhaltigkeit. Und was wir jetzt allerdings sagen müssen, ist, dass wir bisher von einem so weitgehenden Ziel meilenweit entfernt sind. Die reale Entwicklung ist, dass global die Emissionen steigen. Seit 1990 um über 40%. Jetzt kommt, wie gesagt, natürlich an der Stelle immer die Aussage, ja, die halt die Chinesen und die Amerikaner, bei uns ist ja alles ganz super. Das ist in zweifacher Hinsicht nicht ganz korrekt. Zutreffend ist natürlich zunächst mal, dass in einem Land wie Deutschland sehr viel geredet wird über Nachhaltigkeitsthemen. Das machen wir zum Beispiel auch jetzt gerade in dem Moment. Es gibt wieder solche Veranstaltungen. Es gibt auch viele technische Ideen. Es gibt vieles, was in Unternehmen erwogen wird, manches wird auch gemacht. Es gibt unheimlich viele Graswurzelinitiativen und es gibt vor allem eine geradezu erschlagende Masse an Gesetzen und politischen Regularien, die sich mit Energie und Klima und anderen Nachhaltigkeitsfragen auch, kann man sagen, mehr oder minder beschäftigen. Was am Ende des Tages zählt, sind aber die harten Zahlen und nicht allein der gute Wille oder irgendetwas in der Art. Und da muss man zweierlei konstatieren. Ich hatte gesagt, die Vorreiterthese bezogen auf Deutschland und die EU ist in zweierlei Hinsicht nicht ganz richtig. Der erste Problempunkt ist die absoluten Zahlen in Deutschland bei den Emissionen. Bei anderen Nachhaltigkeitsthemen, bei anderen Ressourcenverbräuchen ist es ähnlich. Die absoluten Treibhausgasemissionszahlen pro Kopf sind nach wie vor weit entfernt von dem, was dauerhaft und global verträglich wäre. Was also verträglich wäre, wenn alle Menschen weltweit und auf Dauer die Emissionen hätten, wie wir. Je nachdem, von welchem erforderlichen Endemissionsniveau man ausgeht, nehmen wir mal nur CO2, den größten Packen bei den Treibhausgasemissionen, wenn man da auf 1,5 Tonnen, vielleicht 2, eher weniger wahrscheinlich, runter muss bis 2050, dann sind wir davon, je nachdem, wie man rechnet, um das 4- bis 8-fache entfernt nach wie vor. Von den absoluten Zahlen sind wir also auf gar keinen Fall ein Vorreiter. Dazu kommt, dass auch die relative Entwicklungsrichtung nicht so gut ist, wie wir häufig hören. Die Bundesregierung zum Teil assistiert bis hinein in die Umweltverbände oder auch in die Grüne Partei, behauptet immer, wir hätten ein Viertel Emissionen eingespart seit 1990. Das ist in mehrfacher Hinsicht nicht ganz korrekt. Der entscheidende Fehler ist, dass Treibhausgasemissionen teilweise nur verlagert wurden in andere Länder. Das, was wir konsumieren, was wir haben, das Handy oder die Vorprodukte, also so Autos oder ähnliche Dinge oder auch einfach die Urlaubsreisen, die wir machen, die halt immer häufiger ins immer fernere Ausland gehen, haben einfach ihren Ort zum nicht unerheblichen Teil gewechselt. Die emissionsintensiven Produktionsschritte der Weltwirtschaft laufen einfach zunehmend in den Schwellenländern. Wir sind als Deutschland jetzt, oder EU insgesamt, aber sagen wir mal als Deutschland, ein Exportstandort, aber dennoch ist es so, dass eben die Emissionsbilanz, wenn ich Exporte und Importe vergleiche, eine Schönung von ungefähr 15% zu unseren Gunsten ergibt. Das ist sehr schwer genau zu berechnen, aber nichtsdestoweniger ist für das Klima eben nichts gewonnen, wenn ich Emissionen einfach verlagere. Das heißt, die 25% Emissionsreduktion, die wir angeblich haben, sind zu 15% zunächst mal einfach Schall und Rauch. Umgekehrt ist auch die These, dass die Chinesen so explodierende Emissionen haben, halt wahnsinnig ungenau vor diesem Hintergrund, weil eben gerade unheimlich viele emissionsintensive Produktionsschritte für Wohlstandsgüter, die aber am Ende gar nicht in China verbraucht werden, halt einfach in China ablaufen. Es gibt weitere Verfälschungen dieser Emissionsaussagen. Zum Beispiel schreibt man sich immer die Zufallsgewinne der Wiedervereinigung, die halt 13-14% Emissionen gespart hat in Ostdeutschland, weil halt Chemieindustrie, Braunkohlekraftwerke und so vom Netz gegangen sind. Das schreibt man immer der Energie- und Klimapolitik gut. Das ist aber natürlich davon völlig unabhängig passiert. Was also eigentlich real passiert ist in der Energie- und Klimapolitik, ist Folgendes. Wir haben seit 1990 unseren Wohlstand in Deutschland erheblich gesteigert. Wir haben gleichzeitig die Emissionen in etwa stabil gehalten. Es ist ein gewisser Erfolg. Klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber es ist tatsächlich so gemeint. Es ist ein gewisser Erfolg. Aber eben gemessen an der Herausforderung immer noch sehr, sehr wenig. Jetzt wird bei Nachhaltigkeitsthemen und eben auch speziell beim Energie- und Klimathema meist Folgendes gesagt. Als nächstes, es wird gesagt, das stimmt alles, meinetwegen, lieber Felix, okay, müssen wir zugeben, aber alles nicht so wild. Wir haben Nachhaltigkeitsprobleme auf einer rein technischen Ebene perspektivisch im Griff. Wir haben viele technische Optionen, die wir entwickelt haben oder noch entwickeln werden, und die werden ein Problem wie Substituierung der fossilen Brennstoffe oder Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf weitgehend null unschwer realisierbar machen. Wir sind immer noch bei der Frage, wo stehen wir in der Nachhaltigkeitsdebatte? Also sind wir jetzt auf dem Weg zu Nachhaltigkeit in dem Begriffssinne, wie ich es eingangs vorgestellt hatte? Und man muss sich zunächst mal klar machen, Technik ist ein attraktiver Weg, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt. Technik hat zwei große Vorteile. Technik ist vereinbar mit Wirtschaftswachstum. Ich kann, wenn ich technische Innovationen generiere, Produkte verkaufen, ich kann Arbeitsplätze schaffen. Wenn ich beispielsweise die Basis der Energiewirtschaft umrüste, wenn ich ganz viel Energieeffizienztechnologie einsetze, ganz viele erneuerbare Energien, hier als EE gekürzelt, einsetze, passiert technisch unheimlich viel und ich kann damit tatsächlich Wachstum und Arbeitsplätze erzeugen. Und bleibe damit in der Logik unseres bisherigen Wirtschaftens, was attraktiv ist. Gerade auch für Politiker, aber auch für Unternehmen. Ich habe einen zweiten Vorteil, wenn ich einfach die technische Basis unseres Lebens und Wirtschaftens auswechsle, muss ich vermeintlich an unserer Art des Lebens wenig ändern. Und wir ahnen alle schon, auch ohne wissenschaftliche Vertiefung, sozialer Wandel ist etwas, was sehr mühsam und sehr langsam vor sich geht. Insofern liegt es nahe oder ist durchaus verständlich, dass man hofft, dass uns da irgendwelche größeren Wandlungen erspart bleiben. Es ist doch bequemer, wenn wir einfach nur so weitermachen wie bisher, nur mit etwas optimierter Technik. Es gibt jetzt, also deswegen verständlicherweise, einen öffentlichen Diskurs, einen politischen Diskurs, auch wissenschaftlichen Diskurs über Nachhaltigkeit, der ist wahnsinnig techniklastig. Der handelt von technischen Optionen, technischen Visionen, vernachlässigt zum Teil komplett die Fragen, über die ich heute mit Ihnen rede, also Fragen nach politischen Instrumenten, wie man überhaupt dafür sorgt, dass Technologien verwendet werden, dass sie bestimmte Nebenwirkungen nicht haben und so weiter. der Diskurs abstrahiert auch zum Teil davon, was überhaupt die Bedingungen dafür sind, dass sozial sich bestimmte Dinge ereignen, einschließlich des Einsatzes von Technik. Der Diskurs abstrahiert aber vor allem auch von der Frage der Grenzen von Technik. Es ist fraglich, ob Technik alleine ein Problem wie den Klimawandel und die Knappheit der fossilen Brennstoffe lösen kann. Wobei ich jetzt sehr nachdrücklich unterstreiche, wenn ich das jetzt näher ausführe, die Grenzen der rein technischen Perspektive, hänge ich nicht der These an, die wahnsinnig telegen wäre und von einzelnen Leuten sehr stark vertreten würde, nämlich dass Technik irgendwie doof ist oder per se nichts bringt. Das ist, also es gibt so ein paar Leute, also manche sympathische und kompetente wie Nico Pech und manche weniger sympathische und in Klima- und Energiehinsicht weniger kompetente wie Harald Welzer, die mit sowas halt irgendwie Furore zu machen versuchen, die also von ökonomisch-technischen Zusammenhängen einfach jetzt auch sehr begrenzte Ahnung offenbar nur haben und halt auch dafür die Wirkungsweisen der Mediengesellschaft umso besser kennen, also vor allem Harald Welzer als ehemaliger Journalist, der halt weiß, wenn er so eine schneidige These vertritt, das kommt super, wenn er sagt, ja, ist alles Quatsch, Technik, auch wenn die Argumente dann also zum Teil alt sind, zum Teil einfach unzutreffend sind. Man muss an der Stelle, auch wenn es unbequem ist und manchmal weniger sexy klingt, glaube ich, eine sehr klare Differenzierung aufmachen. Aus den Gründen, die ich bereits gesagt habe, ist Technik erstmal hochattraktiv. Wir müssen aber erkennen, wie weit kann sie tragen, jetzt am Beispiel der Energie- und Klimathematik. Zunächst mal, was sind technische Optionen, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Bereich Strom, Wärme, Treibstoff, klar. Klingt erstmal super, es ist auch super, auch bei näherem Besehen. Es gibt noch ein paar weitere Optionen, die, glaube ich, nicht so super klingen. Das CO2-freie Kohlekraftwerk beispielsweise, also die Abscheidung und auf Jahrtausende angelegte Speicherung von Kohlendioxid unter der Erde, bei Weiterbetrieb eben von Kraftwerken mit Kohle, Englisch Carbon Capture and Storage, kurz CCS, oder eben auch die Atomenergie, das wäre auch eine technische Option, die als solche erstmal im Grundsatz treibhausgasfrei ist, zumindest unter der, dann, wenn ich also das Uran auch treibhausgasfrei abbaue und so weiter. Was sind jetzt die Probleme des reinen Technikfokus? Und was könnte also dafür sprechen, denn spiegelbildlich, dass neben Technikoptimierung auch Verhaltensänderung nötig ist? Oder anders ausgedrückt, Genügsamkeit, Maßhalten, vielleicht Verzicht, Suffizienz in bestimmten Zusammenhängen nötig ist. Vorsicht, wichtige Klarstellung an der Stelle. Ich spreche nicht davon, dass Genügsamkeit, Verzicht oder Ähnliches sich von selber ereignet. Ich habe an der Stelle noch nichts darüber gesagt, wie entsprechende Dinge Realität wären, welche politischen Optionen man vielleicht bräuchte, um zum Beispiel Genügsamkeit anzuregen. Erstes Problem, das sind die kleinen Bullet Points der rein technischen Perspektive, ist, dass viele der genannten Wege massive Defekte haben. Bei der Atomenergie ist es in Deutschland stark diskutiert. Ich will zwei Probleme der Atomenergie, die weniger diskutiert werden, nur stichwortartig anreißen. Erstens das Attentatsrisiko. Das wird meines Erachtens viel zu selten neben der Endlagerfrage und der Unfallfrage thematisiert. Und das zweite Problem, Atomenergie. Wenn ich nicht immer nur auf den Strom gucke und wenn ich auch nicht nur auf Deutschland, sondern auf die Welt gucke, hat bisher einen Anteil von unter 3% an der Weltenergieversorgung. Wenn ich also Atomenergie als die zentrale Lösung präsentiere, wie viele Kraftwerke, in was für Ländern und mit was für einem Kapitaleinsatz müsste ich dann errichten, insofern, zumal ich damit immer wieder nur Strom erzeuge, insofern würde ich da doch eher ein bisschen zurückhaltend sein und nicht den sehr interessegeleiteten Statements, die da immer mal kommen, wieder zu sehr zuhören. Nebenbemerkung an der Stelle, es gibt ja auch bestimmte, auch durchaus Qualitätsmedien wie die FAZ, die immer mal, wie so alle halbe Jahre mal wieder gern die Story von der Renaissance der Atomenergie bringen. Also erstens mal sind rein faktische Entwicklungen keinen Grund, die auch gut zu finden. Das ist mal so als prinzipieller Einwand. Abgesehen davon gibt es diese rein faktische Entwicklung nur sehr begrenzt. Die harten Zahlen sind das, was ich eben gerade gesagt habe und so als Randinformation, als jemand, der selber oft schreibt in Süddeutsche, Taz und Co. Journalisten werden häufig sehr gut gefüttert auf sehr unauffällige Weise von irgendwelchen Leuten. Also man tut gut daran, nicht einfach zu glauben, auch bei Qualitätszeitungen, was da so steht. Ja, das CO2-freie Kohlekraftwerk ist auch so ein Punkt, den man unter der Überschrift Defekte jeder technischen Wege verhandeln kann. Meines Erachtens ist das ein Traum. Ich bin ein unbedarfter Geisteswissenschaftler, ich gestehe, aber nichtsdestoweniger ist das, glaube ich, sehr, sehr optimistisch zu glauben, dass man ein Gas wie Kohlendioxid auf Jahrhunderte, Jahrtausende vollständig unter der Erde halten kann. Sobald es eine Leckage gibt und das Ganze teilweise nach oben kommt, ist der gewünschte Klimaschonende Effekt ja wieder dahin. Insofern also in aller drastischer Verkürzung, ich würde mir da nicht zu viel von versprechen. Erneuerbare Energie und Energieeffizienz dagegen sind sinnvolle Wege. Im Grundsatz klar, wenn die fossilen Brennstoffe flächendeckend durch erneuerbare Energien ersetzt würden, dann würde das im Grundsatz eine Treibhausgasemissions-Null-Gesellschaft bedeuten, zumal wenn ich Energie dann noch effizienter einsetze. Aber auch das alleine verhilft meines Erachtens nicht zur rein technischen Lösung, ohne letzten Endes ein gewisses Maß an Genügsamkeit, einschließlich der Konsequenz, die das eben auch für die Wachstumsgesellschaft denn unter Umständen hätte, vorzusehen. Warum? Zunächst mal sind auch die erneuerbaren Energien natürlich nicht problemfrei. Die Konflikte zwischen Windenergie und Natur- und Landschaftsschutz sind vielfältig beschrieben. Im Fall der Biomasse ist sogar an sich fraglich, ob sie eine vorteilhafte Treibhausgasemissionsbilanz hat. Ich rede nicht so sehr von der Verwendung von Reststoffen in kleinen Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken. Das ist etwas, was in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist. Aber wenn man jetzt massiv Energiepflanzen anbaut mit komplexen Veredelungsprozessen, Transportvorgängen, massivem Einsatz von Mineraldünger, die dann ein Tank beispielsweise tut am Ende, ist die Emissionsbilanz häufig nicht besser, manchmal sogar schlechter als bei konventionellem Öl. Nichtsdestoweniger sind erneuerbare Energien im Grundsatz ein sehr, sehr sinnvoller Weg. Aber, jetzt kommen die anderen Bullet Points, manche Probleme sind kaum technisch lösbar. Wenn ich zum Beispiel den Mineraldünger loswerden will, ich sehe keine technische Lösung, wie das gehen könnte. Ich könnte natürlich sagen, wir lassen einfach in der Landwirtschaft die Mineraldüngerverwendung, am besten gleich noch die Pestizidverwendung mit und machen wir 100% Ökolandbau. Aber was passiert denn dann? Dann haben wir 30%, vielleicht 40%, keine Ahnung, geringere Erträge. Und was heißt das? Und zwar unabhängig jetzt von der Frage nach irgendeinem Bevölkerungswachstum oder nicht. Wir haben dann entweder eine massive Hungersnot weltweit, was wahrscheinlich nicht erstrebenswert ist, oder man muss etwas sehr Einfaches, aber überhaupt nicht Technisches machen. Weniger tierische Produkte essen, insbesondere weniger Fleisch essen. Also es ist nicht gefährlich, es ist nicht abnormal, es macht sogar Spaß. Also ich selber esse seit 20 Jahren kein Fleisch, das geht wunderbar. Aber das ist ja an der Stelle nicht der Punkt, das ist einfach keine technische Lösung. Das ist das, was ich an der Stelle sagen möchte. Mir fällt auch da einfach keine ein in dem Zusammenhang. Es gibt noch ein paar andere Beispiele dafür. Zudem, selbst wenn man meint, Energie kann man im Grunde noch mit ein paar weiteren technischen Innovationen, wir sind ja keine Hellseher, die werden ja wahrscheinlich kommen, auch mit ein paar weiteren technischen Innovationen kann man Energie vielleicht unendlich bereitstellen, nicht unendlich, aber nach menschlichen Maßstäben unendlich, dann bleiben trotzdem noch ein paar weitere Probleme, also jenseits der fehlenden technischen Lösbarkeit in bestimmten Lebenszusammenhängen. Das erste Problem ist, andere Ressourcen sind endlich und bleiben endlich. Ich mache mit Energie ja nicht irgendetwas, sondern ich nutze sie im Zusammenhang mit anderen Ressourcen. Ich betreibe zum Beispiel ein Auto damit, meinetwegen auch mit Solarstrom. Das Auto muss aus irgendwas gebaut werden. Und jedenfalls die Stoffe, aus denen ich Autos baue, sind ziemlich sicher nicht unendlich. Ich kann natürlich da wieder Kunststoffe, steckt ja auch wieder fossiler Brennstoff drin, ersetzen durch nachwachsende Rohstoffe. Ich kann vielleicht sogar Metalle ersetzen durch irgendetwas. Also abgesehen davon, dass die Substitute beispielsweise für Stahl zum Teil sehr, sehr energieintensiv noch sind, habe ich einfach in einer physikalisch endlichen Welt irgendwann da ein Endlichkeitsproblem. Und zwar auch dann, wenn ich die Kreislaufwirtschaft in bestimmten Zusammenhängen sicherlich noch optimieren kann. Es ist für mich und überhaupt für uns alle, denke ich, nicht abschließend zu beurteilen, weil wir keine Hellseher sind, wo genau die Grenzen liegen. Aber dass prinzipiell die Endlichkeit von Ressourcen auch der sinnvollen Energieverwendung vermeintlich unendlicher Art eine Grenze einzieht, ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Der vierte Problempunkt ist hier überschrieben mit Problemausmaß. Wenn man ein Emissionsreduktionsziel wie völliger Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und daran eben geknüpft Emissionsreduktion, keine Ahnung, -90, -95% oder 85% in Deutschland bis 2050 erreichen will und gleichzeitig eigentlich sich so entwickeln will wie bisher, nämlich dass man reicher wird, 2% Wirtschaftswachstum im Jahr, Schulmathematik, Zinseszinsproblematik, also exponentielle Kurve, damit normalerweise auch steigender Ressourcenverbrauch, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, gleichzeitig die Emissionen so zu entwickeln. Da mag natürlich jemand sagen, ja, das Zauberwort ist doch Entkopplung. Wir werden ja reicher, hatte ich selber gesagt vorhin. Beispielsweise In den Jahren seit der Wiedervereinigung sind wir deutlich reicher geworden und die Emissionen sind, auch wenn ich die Rechenfehler beseitige, zumindest stabil geblieben. Ein gewisses Maß an Entkopplung gibt es also. Das liegt eben gerade auch an Effizienzgewinnen. Das liegt an technischen Fortschritten. Aber es reicht halt nicht, die Emissionen stabil zu halten. Sie müssten massiv gesenkt werden. Und dass ich das alleine, dadurch, dass ich den technischen Fortschritt auf einmal um ein Vielfaches beschleunige, schaffe, das ist schon eine sehr optimistische Hoffnung. Realistischer dürfte sein, den technischen Fortschritt zwar als eine ganz wesentliche Größe zu sehen, aber ihn doch letzten Endes zu flankieren. Ein spezielles Problem, kommt auch später nochmal, spreche ich mal ganz kurz noch an, bei Energieeffizienz. Wenn ich sage, wir werden reicher, aber die Emissionen bleiben stabil, ist der Rebound-Effekt. Energieeffizienz verringert ja normalerweise den Anfall von Treibhausgasemissionen. Wenn also das Auto effizienter läuft, die Wohnung besser wärmegedämmt ist, sparen wir Emissionen. Aber wenn wir halt gleichzeitig leistungsfähigere Autos haben, gleichzeitig größere Wohnungen haben, dann wird der Effizienzgewinn teilweise aufgeraucht, eben durch die mehr Nachfrage, also durch die größere Wohnung, durch das leistungsfähigere Auto, vielleicht auch durch die größere Anzahl an Autos, zumindest weltweit. Das Stichwort war dafür Rebound-Effekt. Ergebnis also an der Stelle, es sieht nicht so gut aus in puncto Nachhaltigkeitsbestand und die Hoffnung ist nicht so groß, dass wir auf rein technischem Wege das hinbekommen. Das war aber ausdrücklich nicht die These, dass jetzt Technik an sich irgendwie was ganz Furchtbares ist und es war ausdrücklich auch nicht die These, dass man sich irgendwie von technischen Ansätzen verabschieden soll in der Nachhaltigkeitsdebatte. Es war einfach nur die Ansage, jetzt sozusagen aus der politisch-gesellschaftlichen Perspektive, wenn man drastische Treibhausgasemissionsreduktionsziele erreichen will, muss man Mechanismen finden, die sicherlich technische Optionen triggern, die aber gleichzeitig eben auch andere Optionen anreizen, andere Arten sich zu verhalten. Zum Beispiel andere Arten sich zu ernähren oder andere Arten sich fortzubewegen. Auch dann, wenn es nicht nur eine technische Option ist. Ich kann ja, wenn ich jetzt... Spreche mal nur wieder von meiner Welt. Ich habe beispielsweise keinen Führerschein. Ich kann das jetzt durch eine technische Option substituieren, das Autofahren. Ich kann also Straßenbahn fahren. Ich kann aber auch mal laufen oder Fahrrad fahren. Das ist in Erlangen sogar noch ein bisschen einfacher möglich als in Leipzig, wo ich wohne, weil es einfach kleiner ist. Wobei auch in Leipzig das mit dem Fahrradfahren relativ gut geht. So, dann mache ich an der Stelle mal mit dem Bestand einen Punkt. Ich zeige Stopp, ich muss eine Sache noch ansprechen, wenn das so diesen Vorlesungscharakter auch so ein bisschen vielleicht behalten soll. Ich habe ja jetzt was relativ Drastisches gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir der Technik alleine nicht alles zutrauen im Bereich der Nachhaltigkeit, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir mit unserer Wachstumslogik westlicher Gesellschaften und auch in Imitation der westlichen Logik anderer Gesellschaften weltweit auf Dauer ein Problem kriegen. Weil, wie gesagt, neue Technik lässt sich verkaufen, aber wenn ich einfach Dinge bleiben lasse, ist es mit dem Verkaufen ein bisschen schwierig. Also wenn ich das Autofahren ersetze durch Fahrradfahren und ab und zu Zugfahren und Laufen, dann wird einfach in klassisch wirtschaftlichen Begriffen weniger Wertschöpfung entstehen, höchstwahrscheinlich. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was ich mache. Ich kann mich natürlich auch ewig dann coachen lassen im Laufen oder im Fahrradfahren und dadurch dann irgendwie Dienstleistungen generieren. Aber das Beispiel zeigt schon, das wird wohl nicht immer klappen. Es wird an manchen Stellen so sein, dass man Produkte ersetzen kann durch Dienstleistungen, aber häufig wird es einfach auch so sein, dass Dinge wegbrechen. Ja, und ist das jetzt schlimm? Es wird immer, also von vielen wird gesagt, Wachstum ist essentiell für moderne Gesellschaften und die dritte Welt und so weiter, die alle hungern, die müssen mehr Wachstum haben. Wir müssen jetzt einen ganz klaren Schnitt machen. Natürlich ist es in Ländern, wo Menschen hungern momentan, absolut naheliegend, auch materielles Wachstum weiter noch zu haben. Irgendwann wird allerdings auch dort sich die Frage stellen, was für Grenzen es sinnvollerweise geben muss. Und die Frage stellt sich in Industriegesellschaften schon heute. Und die Frage ist nicht vom Mond. Den größten Teil der Menschheitsgeschichte haben Menschen ohne Wachstum gelebt. Dass es konstantes Wachstum gibt, das haben wir exakt, seit wir die fossilen Brennstoffe systematisch nutzen, seit der Industrialisierung, seit rund 200 Jahren. Es ist also in keiner Weise unmöglich, anders zu leben. Es ist auch keineswegs unmöglich, jetzt das individuelle Leben oder ein Unternehmen sich vorzustellen, ohne dass pausenlos materiell alles mehr wird. Insofern ist das radikale Abbürsten jedweder Hinterfragung des Wachstumsgedankens wenig überzeugend. Das ist aber auch wenig überzeugend umgekehrt mit so einer naiven Begeisterung in ein Postwachstumsszenario hineinzulaufen, weil es schon ein massives Problem ist in manchen Zusammenhängen, wenn wir uns vom Wachstum verabschieden. Warum? Das erste Problem tritt unmittelbar für unseren technischen Umweltschutz mit Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und so weiter auf. Technische Entwicklung ist kreditabhängig. Kredite kriegt man aber nur in einer Gesellschaft, wo es Banken gibt, die einem Geld geben, womit jemand einen Mehrwert erwirtschaftet und davon seine Zinsen zurückzahlt. Das heißt, die Kreditwirtschaft ist tendenziell von einer Wachstumslogik abhängig. Das ist ja eines der Probleme im Rahmen der Finanzkrise auch gerade. Es gibt auch weitere, noch klassischere Probleme. Der Arbeitsmarkt. Wachstum schafft nicht, also vermehrt nicht per se Arbeitsplätze, weil es gibt ja auch die technische Rationalisierung, die parallel zum Wachstum die Arbeitsplätze wieder wegfrisst. Aber Wachstum kann, ungeachtet aller Schönungen der Arbeitslosenstatistik, die wir haben in Deutschland, da ist ja hier die Bundesagentur für Arbeit in der Nähe, die das durchaus immer mal wieder ehrlich anspricht, Wachstum kann schon was beitragen zum Arbeitsmarkt. Und Wachstum macht natürlich es auch einfacher, mit Staatsverschuldung zu jonglieren. Wenn es Wachstum gibt, dann kann ich Staatsschulden eher zurückzahlen. Auch die Rente und ihre Entwicklung ist leichter im Zuge des demografischen Wandels zu handeln, wenn ich Wachstum habe. Auf all diese Dinge muss ich also Antworten entwickeln, wenn ich in Richtung eines Postwachstumsszenarios mich bewege. Deswegen würde ich immer sagen, das ist jetzt nicht mein eigentliches Vortragsthema, aber weil es so essentiell ist, spreche ich es halt an. Ich würde niemals dafür werben, jetzt so an sich per se jetzt gegen Wachstum zu sein, sondern ich würde einfach sagen, auch eingedenk jetzt von Erfahrungen in Griechenland oder so momentan, die also zeigen, wie wahnsinnig schwierig das ist, wenn man jetzt so rabiate Bremsvorgänge hinlegt, -30% Einkommen in einem Jahr oder so etwas, das führt also buchstäblich zu Volksaufstand. Eingedenk solcher Erkenntnisse würde ich immer von den ökologischen Grenzen herkommen und sagen, wir müssen eine Politik machen, die ökologischen Grenzen wahrt. Und dann weit vorausschauend damit rechnen, dass das die Wachstumsdynamik eine Zeit lang am Laufen hält, weil erstmal technische Innovationen wahrscheinlich dann gezogen werden, wenn wir beispielsweise klare Treibhausgasemissionsreduktionsziele definieren. Aber es wird nach und nach auch ein Verhaltensänderungselement kommen müssen, was dann eben auf die Wachstumsgesellschaft Auswirkungen hat. Und das impliziert dann, dass wir uns über Folgeprobleme zum Beispiel für Arbeitsmarkt und Ähnliches rechtzeitig Gedanken machen. Und es gibt da durchaus konstruktive Konzepte. Banal beginnt bei Umverteilung, Arbeitszeitverkürzung und Ähnlichem mit den Problemen umzugehen. Man sollte es aber rechtzeitig bedenken und man sollte eben, wie gesagt, glaube ich, nicht so sehr einstimmen in diesen von einzelnen Personen gepflegten Telegen-Chor, wieder mit einer radikalen These, ja, Wachstum muss jetzt per se irgendwie enden und so weiter, das ist auch ganz böse. Wobei ich trotzdem mal nebenbei anmerke, die umgekehrte Vorstellung, dass Wachstum Menschen wahnsinnig glücklich macht, ist natürlich auch nicht sehr plausibel. Ich bin Jahrgang 72 und jetzt in Westdeutschland, also da sind wir ja gerade, ich komme aus West-Berlin, sind wir ungefähr doppelt so reich wie damals heute. Wenn man jetzt mit der psychologischen, ökonomischen und so weiter Glücksforschung die Leute fragt auf so einer 1 bis 10 Punkteskala nach ihrer generellen Lebenszufriedenheit, ist die durchschnittliche Angabe des durchschnittlichen Westdeutschen auf dem gleichen Level wie damals. Wir sind also doppelt so reich, aber nicht doppelt so zufrieden. Wir sind überhaupt nicht zufriedener, wir sind genauso zufrieden. Woran liegt das? Menschliches Glück ist komparativ. Menschen gucken, was haben andere? Das Smartphone macht mich nicht an sich glücklich. Es würde mich aber unter Umständen unglücklich machen, wenn ich keins habe und alle anderen haben eins. Die Malaysia-Reise macht mich an sich glücklich. Es würde mich aber unter Umständen unglücklich machen, wenn ich haufenweise Leute kenne, die sowas in der Art machen, solche Reisen, ich mache sie nicht. Das geht nicht allen Menschen so. Also ich habe zum Beispiel kein Handy, ich habe noch nie eins besessen und ich war auch noch nicht in Malaysia. Aber es gibt offenbar relativ viele Menschen, die das eben relevant finden für sich. Und da würde ich jetzt auch erstmal mit rechnen. Das heißt aber auch positiv gesprochen, man kann durchaus in ganz anderer Weise leben. Es müsste aber tendenziell gemeinschaftlich passieren. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass einfach ein paar verrückte Einzelpersonen uns zu ganz anderen Lebensstilen dahintreiben. Es wird irgendwie ein gemeinschaftlicher Prozess sein müssen. Ja, jetzt sind wir bei den Transformationsbedingungen oder Hemmnissen. Warum sind wir nicht weiter bisher in der Nachhaltigkeitsdebatte? Klima, Energie ist nur ein Beispiel, aber verwenden wir es der Einfachheit halber mal weiter. Also drastischer gesprochen, was sind die Ursachen unseres relativen Scheiterns? Es klingt immer so einfach. Man ist nicht gezwungen, Auto zu fahren jeden Tag. ich sagte bereits, ich selber lebe gut ohne Führerschein. Ich lebe auch in einer Großstadt natürlich, wenn man auf dem Dorf wohnt, ist es ein bisschen anders. Dann aber, gut, man kann natürlich seinen Wohnort auch in gewissen Grenzen jedenfalls frei wählen. Bei seinem Urlaubsverhalten ist man jetzt auch nicht gezwungen, beim Ernährungsverhalten auch nicht. Auch beim Wohnen hat man zumindest erhebliche Einflüsse, auch wenn sie natürlich größer sind, weil man Eigentümer ist und nicht Mieter. Das heißt, im Grunde klingt das alles immer so einfach, aber warum sind wir nicht weiter? Und das, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir die Bedingungen sozialen Wandels und die Antriebskräfte menschlichen Verhaltens verstehen. Und zwar jetzt nicht nur bezogen auf den Einzelnen. Auch politische Entscheider sind ja Menschen. Auch Unternehmer sind ja Menschen. Das ist eine beliebte Debatte an der Stelle, die aber nicht wirklich weiterführt, jetzt nur auf den Einzelnen zu gucken oder nur auf die großen Konzerne da hinten zu gucken, auf sich selbst nicht zu gucken. Die Akteure, die ich gerade genannt habe, hängen doch wechselseitig voneinander ab. Die beeinflussen sich wechselseitig oder, wie ich es eher sagen würde, die wissen zwar alle wahnsinnig viel über Nachhaltigkeit und reden speziell in Deutschland viel darüber, sind aber am Ende doch in so einer Art Teufelskreis voneinander abhängig, der verhindert, dass wir wirklich weiterkommen. Worin besteht er genau? Politiker können alles Mögliche vorschlagen, aber wenn sie dafür nicht gewählt werden oder abgewählt werden, wenn sie es versuchen, ist nichts gewonnen. Umgekehrt, ich als Einzelner kann mir vieles vorstellen an politischen Konzepten, aber wenn ich es nicht schaffe, so viel Druck zu organisieren, dass es umgesetzt wird, habe ich auch nicht viel gewonnen. Umgekehrt, als Unternehmer kann ich mir alles Mögliche wünschen. Als Vorstandsvorsitzender eines Autokonzerns kann ich natürlich beschließen, nur noch Fahrräder zu bauen. Aber wenn die Leute dann ihre Autos woanders kaufen, ist fürs Klima nichts gewonnen. Umgekehrt kann ich als Konsument natürlich sagen, naja gut, es gibt das sprichwörtliche 1-Liter-Auto, meinetwegen sogar erdölbasiert betrieben, aber das gibt es halt auf dem Reißbrett, das baut kein Konzern. Insofern hänge ich auch wiederum von den Konzernen ab. Die dann wieder antworten, naja, du würdest es halt nicht kaufen. Dann antworte ich aber wieder, ja, weißt du, wenn ich ins Kino gehe, dann sehe ich aber nicht mal für dein 3-Liter-Auto, lieber Konzern, eine Werbung, ich sehe eine Werbung für deinen Geländewagen. Das heißt, es ist ein Teufelskreis, einerseits zwischen Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten und zwischen Politik und Bürgern, und zumindest Konsumenten und Bürger sind wir alle. Warum kommt aber ein solcher Teufelskreis in Gang und warum kommt man nicht raus? Es wird immer gesagt, Nachhaltigkeit, da geht es um Wissen. Wissen ist wichtig. Technische Innovation, Nachdenken über neue technische Optionen ist wichtig. Auch so alltägliche Zusammenhänge sind vielleicht nicht jedem geläufig, dass zum Beispiel Fleisch jetzt ein besonderes Problem für den Klimawandel ist, ist vielleicht weniger bekannt, als dass Autofahren und Fliegen ein Problem sind. Also Wissen ist natürlich ein relevanter Punkt, aber wenn ich überlege, warum einzelne Politiker, Unternehmer oder eben so ganz normale Menschen wie Sie und ich handeln, muss ich damit rechnen, dass viele Faktoren menschliches Verhalten mindestens genauso beeinflussen wie Wissen, wenn nicht stärker beeinflussen. Und selbst wenn wir mal etwas nicht wissen, wird es häufig einfach auch zusammenhängen mit dem, was wir wissen wollen. Überlegen wir mal, was wir so wissen im Alter, was uns so richtig anmacht, was uns so richtig spannend vorkommt, wissen wir typischerweise, da bemühen wir uns nämlich drum. Und wenn es uns nicht ganz so interessant erscheint, dann wissen wir es vielleicht auch nicht. Also Leute mit Siebgedächtnis, die aber, also meinetwegen der heterosexuelle Mann, der auf der Suche nach einer Frau ist, eine Frau kennenlernt, die findet er irgendwie ganz toll, der vergisst den Namen nicht. Also das ist ein absolutes No-Go, wenn er den Namen vergisst, kann man mal ausprobieren. Ja? Also Frauen mit dem falschen Namen ansprechen, hat man sowas von verloren, ist sowas von vorbei, die Situation, fast unabhängig davon, wie gutmütig die Person ist. Und da weiß jeder, das gibt es nicht. Egal wie schlecht das Gedächtnis ist. Und womit hängt es zusammen? Man will etwas erreichen, also bemüht man sich um das Wissen an der Stelle. Das heißt, nicht allein auf Wissen gucken, sondern auf andere Faktoren, die uns auch beeinflussen. Und was ist das? Zum Beispiel Normalitätsvorstellungen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Es ist jetzt gerade wunderbarer Sommer, aber es ist auch manchmal Februar, Nieselregen und dann kommt halt Partner oder Partnerin und sagt, du Schatz, ich habe jetzt irgendwie gerade eine Woche Zeit, so ganz spontan auf Arbeit oder Studium hat irgendwie geklappt, Semesterferien, lass uns doch mal eine Woche nach Barcelona, Teneriffa, Mallorca oder was auch immer man spannend findet, fliegen. Ich bin jetzt ein ganz nachhaltig bewegter Mensch und sage, naja, das ist irgendwie doof, das geht halt nicht auf, wenn alle Menschen weltweit ständig nach Teneriffa fliegen. Also bin ich eigentlich dagegen, das zu machen? Ja, vielleicht mache ich es dann aber doch. Und warum? Wobei, ich spreche jetzt vom Einzelnen, das kann man aber spiegelbildlich beziehen auf Politik und Unternehmen. Der erste Problempunkt sind Normalitätsvorstellungen. Wir wissen vieles, wir reden jetzt gerade über Nachhaltigkeit, aber was wir alltäglich tun, hängt wahnsinnig stark mit dem zusammen, was wir an Normalität in unserer Welt erleben. Und die nächste Tankstelle ist nie weit, der nächste Flughafen, das nächste Reisebüro sind nie weit. der nächste Metzger gibt es kaum noch, weil es nur noch Supermärkte gibt. Also die nächste Fleischtheke im Supermarkt ist nie weit und vieles andere mehr auch. Der nächste Nachbar oder der nächste Facebook-Freund mit Malaysia-Fotos ist auch nie weit. Es gibt an der Stelle interessante Feingewichtungen, die sind aber jetzt hier nicht mein großes Thema. Also beispielsweise ist es so, dass junge Leute häufig im Punkto Wissen weiter sind als ältere Leute bei Nachhaltigkeit. Von der Ressourcenbilanz sind sie trotzdem häufig schlechter, weil sie mehr Fernreisen machen und ähnliches und weil die sprichwörtliche Oma Erna, auch wenn sie vielleicht das Wort Nachhaltigkeit noch nie gehört hat, halt häufig so aus der Kriegszeit noch so eine Sparsamkeitsethik hat, so man macht das und das halt nicht und man macht halt die Heizung aus und man isst halt Fleisch nur Samstag, Sonntag oder was auch immer. Das aber nur als Randnotiz. Normalitätsvorstellungen prägen wahnsinnig stark, was Menschen machen. Und Normalitätsvorstellungen sind komplett relativ. Man kann sich die verrücktesten Welten vorstellen, wenn sich Menschen eine Weile daran gewöhnt haben, können sie sich wunderbar darin orientieren. Und wir leben halt in einer Welt, in der hohe Ressourcenverbräuche, Treibhausgasemissionen und so weiter absolut üblich sind, egal was wir uns da intellektuell jetzt zurechtlegen. Ich zähle ein paar weitere Punkte auf, das ist einfach die kondensierte und zusammengeführte interdisziplinäre Forschung von zum sozialen Wandel. Die Begriffe überschneiden sich auch zum Teil so ein bisschen. Menschliche Emotionen sind ein wesentlicher Punkt noch. Klimawandel und auch viele andere Nachhaltigkeitsprobleme sind räumlich und zeitlich weit entfernt. Und mein individuelles Verhalten ist in hochkomplexen Kausalitäten mit diesen Dingen nur verbunden. Sowas empfindet man vom Bauch her als Mensch, aber nur sehr selten als dringend. Ich kann den Klimawandel intellektuell reflektieren, aber vom Bauch her jetzt das Gefühl haben, ich muss unbedingt was tun, damit diesem armen Bangladeschi, den ich nie kennenlernen werde, in 150 Jahren oder 100 Jahren oder 40 Jahren noch was von seinem Land bleibt und es nicht irgendwie untergeht wegen eines steigenden Meeresspiegels. Das ist als intellektueller Vorgang vielleicht plausibel, aber vom Bauch her wird mir das ganz selten nur dringlich erscheinen. Dagegen ist also in dem Teneriffa-Urlaubsbeispiel die Frau, Freundin oder was auch immer, die sagt, komm Schatz, lass uns in Urlaub fliegen, äußerst präsent. Und auch deren möglicherweise sehr schlechte Laune, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht, so aus ethischen Gründen. Ich bin da jetzt dagegen, ich fliege jetzt nicht. Klar, es gibt ein paar Leute, die das toll finden, aber es wird auch relativ viele geben, die sagen, das ist jetzt irgendwie Quatsch. Oder vielleicht ist es nicht intellektuell Quatsch, aber wir machen es trotzdem. Andere Punkte sind Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, auch die menschliche Fähigkeit, sich selber Erklärungen zurechtzulegen. Das können wir mal ausprobieren, ja? Wenn wir mit unseren Bekannten so diskutieren. Wir checken mal ab, wie leben wir eigentlich und gucken mal dann so, da, wo es vielleicht ein bisschen im Argen liegt. Und dann fangen wir mal an, das mit uns selbst oder mit anderen zu besprechen. Also wie ist denn das? Können wir da irgendwie ran? Und uns werden wahnsinnig viele Gründe einfallen, warum wir da nicht ran können. Das ist psychologisch gut untersucht. Menschen sind wahnsinnig gut darin, vermeintliche Argumente dafür zu finden, dass der Status quo nicht verändert werden muss. Es gibt weitere Probleme, schlichter Eigennutzen sicherlich. Wobei ich nochmal unterstreiche, das klingt jetzt alles so wie auf den Einzelnen nur bezogen. Das trifft auf Unternehmer oder Politiker aber in gleicher Weise natürlich auch zu. Die sind auch Menschen. Auch die unterliegen bestimmten Normalitätsvorstellungen. Auch denen erscheint der Klimawandel vom Bauch her nicht dringlich. Oder auch wenn sie ihn intellektuell vielleicht als Thema entdecken und so weiter. Und beim Eigennutzen ist es noch offensichtlicher. Ein Politiker will natürlich gerne wiedergewählt werden. Und zwar von den Menschen hier und heute, die eben im Hier und heute leben und nicht von irgendwie Bangladeschis in 100 Jahren. Unternehmen möchten im Rahmen dieser Kurzzeitlogik, die ich gerade porträtiert habe, in aller Regel jetzt Gewinn machen und nicht irgendwann in 100 Jahren mal gut dastehen, indem sie besonders vorausschauend auf das Nachhaltigkeitsproblem reagiert haben. Vielleicht sind sie bis dahin pleite, wenn sie sich jetzt komplett an diesem Zustand in 100 Jahren orientieren. Es gibt weitere Probleme, technisch-ökonomische Pfadabhängigkeiten zum Beispiel. Ich kann das nicht alles aufmachen. Ein wichtiger Punkt sind noch Kollektivgutprobleme. Nachhaltigkeit handelt häufig von Kollektivgutproblemen. Der Klimawandel ist nicht durch mich alleine zu bewältigen. Ich kann nicht mein Stück heiles Klima sichern. Egal, ob ich jetzt ein einfacher Bürger bin oder ob ich ein Unternehmer oder Politiker bin oder ob ich sogar ein ganzer Nationalstaat bin, ich kann das nicht alleine lösen. Es geht nur gemeinsam mit anderen und das kann relativ schnell dazu führen, dass man eben doch entmutigt dann die Flinte ins Korn wirft und sagt, ach komm, lassen wir mal. Jetzt werden wir es aber mal positiv. Ich meine, das klingt jetzt wahnsinnig defätistisch alles. So ist es eigentlich nicht gemeint. Man könnte einen ganz anderen Vortrag halten. Man könnte jetzt auch die ganze Zeit reden über die Chancen der Solarenergie und wie toll das ist, Klimaschutz. Da geht es darum, eine Welt zu sichern, in der wir alle noch friedlich leben können, auf unabsehbare Zeit und nicht eine Welt, wo dann alles ganz furchtbar wird. würde dreimal unterstreichen, dass wenn wir über Nachhaltigkeit reden, wir genau diese positive Vision auch wahnsinnig stark im Blick haben müssen. Es geht tatsächlich um was Positives. Es geht darum, dass die Welt friedlich bleibt. Es geht darum, dass alle Menschen genug zu essen haben. Es geht darum, dass es vielleicht ein bisschen gerechter wird in der Welt. Jetzt so eine große theoretische Reflexion, zu der ich wahrscheinlich nicht mehr komme aus Zeitgründen, was jetzt genau gerecht wäre. Es geht darum, dass wir interessante technische Entwicklungen auch durchmachen, dass wir vielleicht an manchen Stellen auch mal hinterfragen, wie wir leben. Das sind alles an sich sehr, sehr positive Visionen. Wir müssen allerdings auch ganz klar eben sehen, wo sind die Hemmnisse und wie wahrscheinlich ist es, dass wir einfach nur darüber reden. Weil wenn wir nämlich sehen, wie groß die Hemmnisse sind, haben wir auch die Chance, dann nochmal zu reagieren und auch einzuschätzen, was wir politisch eventuell an Mechanismen ergreifen müssten. Allgemein gesprochen ist die Erkenntnis aus dem, was ich gerade gesagt habe, die, wenn wir mit Nachhaltigkeit, mit einer Transformation hin zu ernst gemeinter Nachhaltigkeit vorankommen wollen, dann wird es wahrscheinlich so eine Art Ping-Pong benötigen. Also im Gegensatz zum Teufelskreis, zum destruktiven Teufelskreis, braucht man im Grunde ein konstruktives Ping-Pong zwischen sozialem Lernen und einer anderen politischen Rahmensetzung. Die Vorstellung, dass Nachhaltigkeit allein von unten kommen kann, bottom-up, von den Bürgern und Unternehmen, ist ein bisschen naiv im Hinblick auf das, was wir über Normalitätsvorstellungen, über Eigennutzen und Wettbewerb und so weiter wissen. Da wird wahrscheinlich nicht genug kommen, wenn es nur von unten kommen soll. Umgekehrt kann es nicht nur von oben kommen, weil eine Politik, die irgendwas ganz anderes dekretiert, als heute üblich ist, wird abgewählt werden. Sie kollidiert zu sehr mit unseren Emotionen, Normalitätsvorstellungen und so weiter, egal wie gut die rationalen Argumente wären für eine solche Politik. Insofern müssen wir uns schrittweise, müssen wir uns verändern, es muss Umdenken bei uns stattfinden und es muss eine andere politische Rahmensetzung her. Und nur politische Rahmensetzung kann im Übrigen auf das Kollektivgutproblem reagieren. Wenn es eine allgemeine Setzung gibt, bestimmte Dinge nicht mehr zu tun oder Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist die allgemein verbindlich. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob mein eigenes Tun oder Nicht-Tun vielleicht ganz irrelevant ist. Soziales Lernen wird aber häufig jetzt missverstanden als so eine Art Großprogramm Umweltbildung oder so etwas. Wenn Umweltbildung verstanden wird, einfach nur als Wissenserwerb, dann hatte ich bereits gesagt, Leute, lasst uns bitte nicht immer nur auf das Wissen gucken. Ich meine mit sozialem Lernen etwas anderes. Ich meine, wir müssen andere Praktiken lernen. Wir müssen andere Arten lernen, uns zu bewegen, uns zu ernähren, zu wohnen. Diese Dinge müssten wir letzten Endes etablieren und eben als gängige Praxis erlernen. Das ist eigentlich das, was auch bisher eben in Bildungsprozessen so nicht ohne weiteres gelungen ist. Dass das nicht gelungen ist, ist allerdings wenig verwunderlich, wenn man sich die Bedingungen sozialen Wandels, wie sie an der Tafel stehen, anguckt. Es bringt relativ wenig, wenn man einen Schullehrer hat, der intellektuell einem alles über erneuerbare Energien erzählen kann und dann in der Pause halt erzählt, wie schön es in den Sommerferien in Malaysia war und dass das neue Auto auch schön ist und typisches ostdeutsches Problem, vielleicht noch in der Stunde sagt, hier ist aber gerade wahnsinnig warm, Heizung kann man nicht regulieren, egal, mache ich das Fenster auf. Menschen gucken viel, viel stärker auf Vorbilder, um eben unbewusst Normalitätsvorstellungen zu erkennen, um einen Referenzrahmen sich zu bilden, als dass sie jetzt auf intellektuelle Informationen gucken. Das ist nebenbei bemerkt das große Geheimnis, also neben anderen Vorteilen, aber vielleicht das Hauptgeheimnis dahinter, warum Fernsehen und Internet so beliebt sind. Sie transportieren Normalitätsvorstellungen. Und das ist auch der triviale Sinn von dem größten Unsinn bis hin zu Heidi Klum, dass man da halt irgendwie irgendwas geboten bekommt, was einem in einer völlig unübersichtlichen Welt eine mögliche Orientierung anbietet. Jetzt waren wir bei den Transformationsbedingungen. Was ganz genau könnten wir aber für eine politische Rahmensetzung benötigen? Wenn ich sage, wir brauchen ein Ping-Pong zwischen anderen sozialen Praktiken, die eigentlich nur von uns kommen können, die wir individuell etablieren können, für die wir mit anderen kämpfen können, für die wir demonstrieren können, die wir vormachen können, mit denen wir andere provozieren können, die auch in Unternehmen ausprobiert werden können zum Teil. Also wenn ein Ping-Pong zwischen diesen Dingen und einer anderen Politik in Gang kommen soll, was für eine Politik brauchen wir? Ich gucke gerade mal 19:20 Das werde ich aber noch erklären, die eigentliche normative Frage, warum ist eigentlich Nachhaltigkeit, hochtheoretische Frage, ja, muss einen das interessieren, was mit dem Bangladeschi ist in 50 Jahren oder darf ich auch sagen, ach komm, ist doch egal, der juckt mich nicht, ist nicht mein Problem. Das lasse ich mal beiseite, man kann das bei Interesse auch nachlesen, es gibt am Ende gibt da Flyer und so weiter. Aber das ist doch noch ganz wichtig. Was sind politische Instrumente, die uns Nachhaltigkeit näher bringen könnten im Ping-Pong mit anderen sozialen Praktiken. Zunächst mal negativ gesprochen. Es gibt so vieles, was einem einfällt, was man machen könnte, aber nicht alles davon ist sinnvoll. Jedem von uns fällt jetzt irgendwas ein. Bei Fragen nach einem solchen Vortrag kommen immer ganz viele Vorschläge. Es wird gesagt, man müsste Geländewagen verbieten. Man müsste den Reichen irgendwas abnehmen. Und wir können nach dem, was ich vorher gesagt habe, solche Reaktionen erklären. Wir sind wahnsinnig schnell bereit, Lösungen bei anderen zu suchen, die uns nicht betreffen. Und wir sind auch wahnsinnig bereit, einfache Lösungen zu suchen, die sich im ersten Moment gut anhören. Die bringen es aber nicht in jedem Fall. Ich mache es mal an zwei Beispielen vor. Es gibt vier klassische Probleme, das sind die vier dicken Begriffe da oben beim ersten Bullet Point, die die bisherige europäische und deutsche Nachhaltigkeitspolitik wieder am Beispiel Energie und Klima bisher hat. Das ist jetzt in gewisser Verkürzung natürlich geschildert, aber ich nehme mal exemplarisch Folgendes. Es gibt beispielsweise Treibhausgasemissionsgrenzwerte für Autos in der EU und es gibt beispielsweise Vorgaben für Gebäudewärmedämmung, wesentlich in Bezug auf Neubauten, für Altbauten begrenzt, im Falle wesentlicher Änderungen, im Wesentlichen für Neubauten. Klingt erstmal total sinnvoll. Gebäudewärme ist ein zentraler Emissionsbereich. Es ist der für sich genommen größte Emissionsbereich, wenn ich Einzelbereiche jetzt abfrage. Es ist natürlich total sinnvoll, da irgendwas zu machen in dem Bereich. Auch bei Autos ist es natürlich sinnvoll, wenn man sie schon benutzt, dass sie mit weniger Emissionen laufen. Aber ein solcher Politikansatz, der beispielsweise sagt, wir schreiben einen Grenzwert fürs Auto vor und wir schreiben für Neubauten eine Wärmedämmung vor, ist in mehrfacher Hinsicht nicht ausreichend. Das erste Problem, ich gehe mal die Begriffe rückwärts durch, was da oben steht, ist Zielschwäche. Es reicht nicht, irgendetwas zu tun, man muss auch etwas tun, was einem Emissionsreduktionsziel wie meinetwegen -90, -95% halt gerecht wird. Wenn ich im Gebäudebereich etwas machen will, darf ich halt nicht allein auf den Neubau gucken, dann muss ich auch im Altbau etwas bewegen. Und das meiste, was an Häusern da steht, sind nun mal Altbauten. Neubau werden jedes Jahr ein bisschen was, 2-3% dazu gebaut, aber im Grunde muss ich im Altbau was bewegen. Da nützt es mir relativ wenig, dass ich für Neubauten gute Standards inzwischen habe, die sind gar nicht mal so schlecht, die in der ENF stehen. Ob die jetzt noch besser sein könnten, kann man drüber reden, aber das ist nicht das entscheidende Problem. Das Entscheidende ist, sie gelten halt nicht für Altbauten im Wesentlichen. Das nächste Stichwort sind Vollzugsprobleme. Ich habe auch in Deutschland und Europa keineswegs die Situation, dass alles, was auf dem Papier steht, auch umgesetzt wird. Ich habe bei Gebäudewärmedämmung, wenn man einmal in seinem Leben auf einer Baustelle war, natürlich ein massives Vollzugsdefizit. Oder ich mache noch ein anderes Beispiel. Es gibt auch Vorgaben, dass wenn man nun schon Mineraldünger verwendet, man zumindest nicht zu viel davon verwenden soll. Aber wie will man das überprüfen? Will man einen Polizisten hinter jeden Bauern stellen, auf einen Traktor, der dann sozusagen hinterherläuft und guckt, was der einzelne Bauer da an Mineraldünger auswirft? Und es gibt viele solche Regelungen, die irgendetwas gehen oder verbieten, also mit einem Fachbegriff ordnungsrechtliche Regelungen, die aber eben einerseits zum Teil nicht sehr zielstrengend sind und andererseits im Vollzug massive Probleme haben. Das gilt natürlich mal mehr und mal weniger. Und ich spreche vor allem, das möchte ich jetzt unterstreichen, an der Stelle nicht generell gegen Ordnungsrecht, aber für das Grundphänomen von Nachhaltigkeit, dass ich Ressourcen übernutze und das irgendwie reduzieren muss und damit zugleich bestimmte Nebenfolgen wie den Klimawandel der Ressourcenübernutzung verhindern will, hat der klassische Politikansatz, der ansetzt bei einzelnen Anlagen und einzelnen Handlungen, zum Beispiel ordnungsrechtlich, aber häufig auch in anderer Weise, etwas Unzureichendes, weswegen es sich anbieten könnte, das werden wir gleich entfalten, stattdessen stärker auf einen anderen Ansatz zu setzen, was nicht heißt, dass man den nicht an manchen Stellen ordnungsrechtlich ergänzen könnte. Halt auch mal wesentlich nur bei der Energie- und Klimathematik behandelt man nicht beispielsweise die Frage lokaler Schadstoffemissionen oder so. Da hat Ordnungsrecht nochmal eine andere Berechtigung als jetzt im Falle des Klimawandels, wo es komplett egal ist, wo Emissionen auftreten. Und die sind ja auch erstmal unmittelbar nicht giftig. Also CO2 ist nicht giftig, wenn ich es abbekomme. Es darf einfach nur generell nicht zu viel davon in der Atmosphäre sein. Es gibt noch zwei weitere Probleme. Wieder am Beispiel Gebäudewärme und Autogrenzwerte. Das eine ist der schon bekannte Rebound-Effekt. Wenn ich Vorgaben für einzelne Häuser und einzelne Autos mache, dann kann es sein, dass der Effekt dieser Vorgaben aufgeraucht wird, könnte man tatsächlich am besten sagen, dadurch, dass die Autos mehr werden oder die Autos leistungsstärker werden oder dass die Wohnungen größer werden. Ich brauche offenbar was anderes. Ich brauche offenbar eine Gesamtbegrenzung und Gesamtreduktionsziele und nicht eben nur Vorgaben für einzelne Tätigkeiten, für einzelne Handlungen. Das auch aus einem anderen Grund, das ist das vierte Stichwort, Verlagerung. Wenn ich etwas vorgebe für einzelne Gebäude und ihre Wärmedämmung, dann kann es einerseits, das hatten wir eben, zu einem Rebound-Effekt kommen, dass die Wohnungen schlicht größer werden und dadurch Effekte besserer Wärmedämmung nivelliert werden. Es kann aber auch passieren, dass der Bewohner einer Wohnung in der Wohnung vielleicht sogar verbleibt, also die Wohnfläche nicht vergrößert, aber die ersparten Energiekosten, sagen wir, in einen zusätzlichen Urlaubsflug investiert. Und dann habe ich von der Emissionsbilanz her ziemlich sicher nichts gekonnt. Ich habe die Emissionen möglicherweise dann sogar gesteigert oder etwas förmlicher ausgedrückt. Ich habe die Emissionen in einen anderen Lebensbereich verlagert und ich habe sie unter Umständen in ein anderes Land verlagert. Das ist aber dem Klima egal. Wenn ich Treibhausgasemissionen einsparen will, ist nichts damit geworden, wenn ich sie irgendwohin verlagere. Was im Übrigen jetzt auf Nachhaltigkeit insgesamt bezogen auch nur bedingt sinnvoll ist, ist, wenn ich ein ökologisches Problem angehe und das Problem damit zu einem anderen hin verlagere. Das ist auch eines der Probleme bei der Bioenergie, jetzt mal jenseits von Welternährungsfragen und von der Frage ihrer genauen Treibhausgasemissionsbilanz. Wenn ich sozusagen massiv in die Fläche gehe, wenn ich sage, wir lassen es mit der Kohle und bauen massiv Energiepflanzen an, hat das halt erhebliche Implikationen für Naturschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz und Ähnliches. Da verlagert man unter Umständen eine ökologische Problematik hin zu einer anderen. Wie wäre aber der Ansatz generell mit Ressourcenknappheiten und den Nebenfolgen von Ressourcenverwendung, also Beispiel Energie und Klima, wieder nur eben als Beispiel, umzugehen? Die grundsätzlich überzeugendste Antwort sind meines Erachtens tatsächlich Mengenbegrenzungen. Jetzt wird es ein kleines bisschen schwierig, aber gleichzeitig relativ wichtig. Ich will es mal ein bisschen erläutern. Im Grunde ist der Ansatz richtig, der beispielsweise dem EU-Emissionshandel zugrunde liegt, aber man muss diesen Ansatz komplett anders durchführen, als es der EU-Emissionshandel macht. ETS steht eben hier auf der Folie für Emissions Trading Scheme, also eben Emissionshandel. Der Emissionshandel bisher ist ein solches Mengenbegrenzungssystem. Der gibt insgesamt für bestimmte Industriesektoren in Europa, die ungefähr die Hälfte der EU-Emissionen ausmachen, absolute Emissionsgrenzen vor und schreibt eine Rückführung der Emissionen in bestimmten Abständen vor, weil die Berechtigungen dann in bestimmten Abständen zugeteilt werden und diese zugeteilte Berechtigungsmenge schrumpft. Das kann dann tatsächlich dazu führen, in der Theorie, dass es keine Verlagerungseffekte, keine Rebound-Effekte gibt, weil eben Emissionen insgesamt gedeckelt werden. Das kann allerdings das bisherige System nicht leisten in mehrfacher Hinsicht. Und auch das Problem Vollzug und das Problem Zielschwäche hat der bisherige Emissionshandel nicht im Griff. Wie meine ich das? Der bisherige Emissionshandel hat erstens keine anspruchsvollen Reduktionsziele. Schon der deutsche Begriff Emissionshandel ist komisch. Der klingt so, als würde es vor allem darum gehen, dass jetzt die Berechtigten, die Emissionszertifikate haben, die man eben haben muss, wenn man noch emittieren will, und diese Menge verringert sich jedes Jahr, als würde es vor allem darum gehen, dass die einzelnen Unternehmen jetzt damit handeln können. Der Sinn des Handelnkönnens ist allein, dass die Emissionsreduktion an der Stelle erfolgen soll, wo sie am kostengünstigsten ist. Für den ökologischen Effekt des Emissionshandels ist das CAP entscheidend, also die Begrenzung und deren Rückführung, das heißt die Begrenzung der Menge der Emissionsberechtigungen. Da ist auch wiederum die deutsche Tagespresse, also bis hin zur jetzt eher wohlwollenden, für ökologischen Fragen wohlwollenden Tagespresse merkwürdig. Da wird immer über den Emissionszertifikatpreis ständig gesprochen. Der ist ökologisch völlig egal. Wichtig ist, wie hoch das CAP ist. Habe ich anspruchsvolle Emissionsreduktionen, ja oder nein? Und die habe ich bisher nicht im EU-Emissionshandel, weil ich keine anspruchsvollen Ziele habe.
Durch den niedrigen Preis sinkt dir die Motivation, das zu machen. Der Preisverfall ist ein wenig.
Vielleicht können wir die Diskussion danach machen, aber ich greife es gerne direkt mal auf, Ihren Zwischenruf. Wenn ich ein Reduktionsziel -95% in Europa haben will, dann muss ich ein solches Ziel in einen Emissionshandel implementieren und kann nicht Reduktionsziele machen, die dem nicht gerecht werden. Und egal, was das Zertifikat dann am Ende kostet, der Emissionshandel erreicht das an Reduktion, was als CAP vorgegeben ist. Was im Übrigen der bisherige Emissionshandel nicht leistet, ist Vollzugssicherheit. Es gibt Schlupflöcher, die das System pervertieren. Es wird nicht verhindert, die Emissionsverlagerung ins Ausland, noch außerhalb der EU, von der hatte ich bereits gesprochen. Vorhin, es wird auch nicht verhindert, die Emissionsverlagerung in andere Lebensbereiche, die nicht erfasst sind vom Emissionshandel. Deswegen wäre meines Erachtens der Ansatz als solcher zwar richtig, er müsste aber grundlegend umorganisiert werden. Oder anders gesagt, mit dem Fachbegriff der Ökonomen, Politologen und Juristen, der Emissionshandel müsste von Downstream auf Upstream umgestellt werden. Er müsste im Grunde ansetzen bei der Primärenergie und nicht bei verschiedenen Industriezweigen. Das würde diverse Probleme des bisherigen Emissionshandels beseitigen, vorausgesetzt, ich verbinde das mit strengen Reduktionszielen. Also Stichwort strenge Reduktionsziele und Erstreckung des Emissionshandels auf Primärenergie insgesamt. Dann müsste ich nur noch die Handvoll Primärenergieunternehmen in Europa mit diesem Emissionshandel behelligen und die würden dann, das wäre auch ein Verbesserungspunkt gegenüber dem bisherigen Handel, die Zertifikate am besten auch nicht mehr geschenkt bekommen, sondern vollständig ersteigern müssen und würden dann die Kosten für diese Ersteigerung, die immer weiter anziehen, je stärker die Zertifikate, also das CAP eben jährlich verknappt wird, die würden die Kosten weitergeben an andere Unternehmen, die eben Primärenergie beziehen, beziehungsweise an Endverbraucher. Das heißt, was beim Einzelnen ankommt, ist letzten Endes ein massiver Preisanreiz, was auch zugleich zeigt, man könnte statt eines solchen Systems auch eine europaweite Primärenergiesteuer machen. Die ist aus vielerlei Gründen administrativ, glaube ich, der weniger naheliegende Weg, wäre theoretisch aber auch denkbar. Also administrativ stellt sich zum Beispiel das Problem, es gibt halt keine europäischen Steuern, die müssten in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig eingeführt werden. Ich bräuchte damit Einstimmigkeit in der EU, die brauche ich beim EU-Emissionshandel nicht. Ich müsste auch einen kompletten Systemwechsel machen. Ich habe ja bisher schon den Emissionshandel. Und da liegt es tendenziell, glaube ich, eher nahe, den zu reparieren. Aber egal, so fürs Alltagsverständnis, gerade weil den Emissionshandel ja nicht jeder versteht, kann man sich im Grunde einen Primärenergie-Emissionshandel so vorstellen wie eine Primärenergiesteuer. Und Primärenergie steckt halt eben nicht nur in diesen Industriezweigen, die bisher vom Emissionshandel erfasst werden, wo zum Beispiel die Stromwirtschaft insgesamt drin ist, aber auch Chemieindustrie und Ähnliches. Primärenergie steckt halt auch im Essen, steckt auch im Heizen, steckt auch im Verkehr. Und diese Bereiche würde ich mit abdecken, wenn ich das System auf Primärenergie erstrecke und dabei zugleich seine Ziele deutlich nach Schärfe. Es gibt jetzt, was wäre der Effekt und was sind die Probleme, die ich berücksichtigen muss? Ich springe mal kurz zu den Wirkungen unten. Die Wirkung wäre theoretisch ein schrittweise einsetzender, Stichwort Ping-Pong, soziales Lernen geht langsam voran, Politik geht langsam voran, wäre ein schrittweise sich verstärkender Ansatz für Energieeffizienz in allen Bereichen, wo fossile Brennstoffe vorkommen, und das ist, wie gesagt, mehr oder weniger überall in unserem Leben. Es wäre aber auch ein massiver Anreiz, auf erneuerbare Energien stärker zu setzen. Nicht nur bei meinem Strom, auch bei allem, was ich kaufe, wenn ich mich fortbewege, wenn ich heize, wären Energieeffizienz und erneuerbare Energien attraktiver. Es wird aber natürlich, soweit eben keine kostengünstigen Optionen diesbezüglich zur Verfügung stehen, auch Suffizienz, also Genügsamkeit, ja, attraktiver. Vermittelt, wie gesagt, an den Einzelnen durch ein Preissignal. Wobei das eben der absolut festliegende CAP, was eben jährlich oder vierjährlich, das ist egal, in welchem Abstand auch immer, reduziert wird, die Zielerreichung meinetwegen bezogen auf ein Jahr 2050 garantiert. Dass das Ganze wahrscheinlich dazu führen würde, dass erstmal die ganzen technischen Optionen gezogen werden und es erstmal weiter Wirtschaftswachstum gibt, ist, wenn ich kein Hellseher bin, eine relativ naheliegende Vermutung. Dass schrittweise bei anspruchsvollen Reduktionszielen allerdings das Ganze eben auch Suffizienz anreizen würde, ist im Hinblick auf das, was ich über die Grenzen von Technik gesagt habe, allerdings relativ wahrscheinlich. Insofern ist es auch ein kleines bisschen irreführend, wenn dem Emissionshandel immer vorgeworfen wird, er würde nur technische Optionen protegieren. Das kommt ganz darauf an, wie anspruchsvoll das Emissionsreduktionsziel ist. Der ist keineswegs grundsätzlich auf nur technische Optionen beschränkt. Missverständlich wäre auch, dass der Emissionshandel jetzt irgendwie per se kapitalistisch ist und deswegen böse ist und deswegen unter allen Umständen vermieden werden muss. Also abgesehen davon, dass das Thema Kapitalismuskritik jetzt ein bisschen zu groß ist, um so in 2 Minuten mal eben abgehandelt zu werden, hat ein Emissionshandel durchaus das Potenzial, wie gesagt, schrittweise eine Wachstumsgesellschaft vielleicht, je nachdem, was ihm die technische Option so leisten kann, das können wir alle nie ganz genau wissen, in eine Postwachstumsgesellschaft transformieren. Und wie gesagt, man soll sich von den Begriffen ein bisschen lösen. Das Entscheidende ist nicht das Handeln der Zertifikate zwischen den unmittelbar Reduktionsverpflichteten, also in dem Fall den Primärenergieunternehmen, das Entscheidende ist das CAP, die Begrenzung. Oder aus Unternehmenssicht gesprochen, solange technische Optionen greifen, könnte das dann eine Welt sein, wo Unternehmen Produkte vielleicht seltener, dafür aber teurer verkaufen und sie haltbarer verkaufen, besser reparierbar, besser nachrüstbar verkaufen. Ein bisschen schwieriger wird es in dem Moment, wo eben die Suffizienzschiene betreten wird, weil sich da eben zum Teil doch eher wenig verkaufen lässt. Es gibt jetzt aber noch zwei wesentliche Probleme, die muss ich noch ansprechen und dann können wir noch ein bisschen Fragen, Statements, Diskussionen machen. Und zwar der erste Einwand, der immer so ein bisschen kommt, also jenseits jetzt von Punkten, die ich schon erwähnt hatte, wie Kapitalismus und Ähnliches. Der erste große Einwand ist, dass Emissionshandel unsozial sei oder anders gesagt überhaupt Bepreisung von Ressourcen unsozial sei. Das ist ja nur ein Beispiel. Man könnte sich den Emissionshandel, also ein Zertifikatmarktsystem, verwende ich mal einen abstrakten Begriff, auch für andere Ressourcen vorstellen, für Phosphor zum Beispiel. Wobei ich allerdings an der Stelle anmerke, wenn ich ein solches System durchziehen würde im Energie- und Klimabereich, hätte das massive Auswirkungen auch jenseits des Energie- und Klimabereichs. Ich würde zumindest dann, wenn ich parallel zum Beispiel die Landnutzungsabgaben erhöhe in Europa schrittweise und damit auch Verlagerungen jetzt einfach hin zu Biomasse in massivem Umfang abschneide, ich würde tatsächlich parallel zur Reduktion der fossilen Brennstoffe auch Natur, Böden, Gewässer potenziell entlasten, eben durch bessere Technik, aber auch durch Suffizienzoptionen. Insofern, das ist dann zwar nicht vollständig zielgenau, aber man hätte da höchstwahrscheinlich ganz erhebliche Auswirkungen in vielen ökologisch relevanten Bereichen. Trotzdem könnte man ein ähnliches System theoretisch auch für andere Ressourcen etablieren. Allerdings ist der Verwaltungsaufwand jetzt auch nicht null. Insofern sollte man da, glaube ich, nicht so viele Debatten gleichzeitig führen. Was ich an der Stelle übrigens nicht thematisiere, das muss ich Ihnen auch sagen, ist die Frage, welche Ergänzung ein solches System bräuchte. Ich rede jetzt nicht im Sinne von one fits all. Ich rede nicht davon, dass das die gesamte Energie- und Klimapolitik bisheriger Provenienz ersetzen könnte, ein solches System. Es könnte allerdings erhebliche Teile davon ersetzen und auf Nachfrage gerne mehr dazu, welche differenzierten Ergänzungsbedarfe es gegebenenfalls noch gibt. Das Erneuerbare Energiengesetz, also eine Technologiesubvention, die Technologien erstmal bereitstellt, damit sie dann im Markt nachgefragt werden können, kann zum Beispiel durchaus sinnvoll sein, auch neben einem erweiterten Emissionshandel, auch planungsrechtliche Optionen, um zum Beispiel Städte der kurzen Wege auch zu planen, die der Einzelne getrieben vom Preisanreiz dann mit seinem Fahrrad künftig statt mit dem Auto befahren kann, können sehr sinnvoll sein. Egal, ich spreche jetzt nur über den größten Punkt und ich hatte gesagt, zwei Einwände. Erstens, das Ganze ist unsozial. Ja, Oma Erna, die also dann mit ihrer Stromrechnung kämpft und dann also, da gab es schon so Stories in der Bunden, da habe ich irgendwann mal bei einer Zugfahrt gelesen, sie ist glaube ich nicht Erna in dem Beispiel, aber ich sage mal Oma Erna, die saßen abends so bei Kerzenlicht in ihrer Küche. Ja, und das ist die böse Energie- und Klimapolitik. Ich würde zunächst mal konzidieren, dass Umweltpolitik auch soziale Verteilungswirkungen hat. Könnte man jetzt im Einzelnen komplex erläutern. Definitiv hat sie die. Das ist also kein Problem, was jetzt per se nicht existiert. Aber man muss mehrere Dinge berücksichtigen. Erstens, jedwede Form von Politik hat Verteilungswirkungen. Dass ich überhaupt Kapitalismus habe, hat Verteilungswirkungen. Es kann auch ohne Umweltpolitik nicht jeder so oft, wie er will, nach Teneriffa fliegen. Es kann sich nicht jeder leisten einfach. Insofern ist das nichts, was jetzt per se sehr aufregend ist. Das nächste Problem ist, auch eine Umweltpolitik, die mit anderen Instrumenten operiert, als jetzt mit ökonomischen Anreizen, hat Verteilungswirkungen. Wenn ich bestimmte Dinge verbiete, hat auch das Auswirkungen auf Preise am Markt. Das nächste, noch größere Problem ist, es ist einseitig, nur die sozialen Verteilungswirkungen jetzt von ökologischen oder nachhaltigkeitspolitischen Maßnahmen zu sehen und nicht zu fragen, was wären denn die sozialen Wirkungen, wenn ich Nachhaltigkeitsprobleme nicht angehe? Was wären die sozialen Probleme eines fortlaufenden Klimawandels? Und die wären, glaube ich, wirklich verheerend. Der Klimawandel hat das Potenzial, die größte soziale Problematik des 21. Jahrhunderts zu werden. Insofern ist es, glaube ich, doch relativ naheliegend, das Ganze anzugehen. Zumal, und das ist eigentlich der letzte Gegeneinwand gegen diese These von der angeblichen sozialen Ungerechtigkeit, man die Einnahmen eines solchen Systems ja nutzen könnte zu sozialen Zwecken. Die ökologische Zielgenauigkeit leidet darunter nicht, weil das CAP als solches ja fest vorgegeben ist. Ich kann beispielsweise eine Sache machen, das würde jetzt Oma Erna nicht so viel nützen, die fände ich aber deutlich sinnvoller, glaube ich noch. Man könnte, weil man ja letzten Endes die Welt erreichen will, und wenn ich jetzt für die EU irgendwas vorschlage, ist die EU zwar der größte Markt, aber sie ist nicht die Welt. Man könnte andere Länder einladen, sich an einem solchen System zu beteiligen und könnte Ihnen kurz gesagt die Einnahmen des Systems weitgehend anbieten. Das würde dann ungefähr so laufen. Man steigt in ein solches System ein. Man hat ein Cap, was ermittelt wird anhand der aktuellen pro Kopf Durchschnittsemissionen und mit dem Ziel einer Rückführung auf, sagen wir, eine Tonne CO2 pro Mensch und Jahr. Und wenn man eine solche Gleichverteilung jetzt machen würde, sagen wir zwischen der EU und, nehmen wir mal an, jetzt für die Einfachheit des Beispiels, das gesamte Lateinamerika und gesamte Afrika würde von Anfang an sich an dem System beteiligen, dann wäre der Effekt, wenn ich den aktuellen Durchschnittsemissions-pro-Kopf-Zustand in diesem geografischen Raum ansetze, wären das wahrscheinlich so 5-6 Tonnen CO2 pro Mensch und Jahr. Und wenn ich sage, wir wollen auf eine Tonne runterkommen, muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu komplex erkläre, aber dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich erkläre mal die man am einfachsten verstehen kann. Man könnte in jedem Land oder jedem geografischen Raum halt eine, also jeweils eben pro Kopf, einer pro Kopf Gleichverteilung orientierte Emissionsmenge ausgebe. Also in Deutschland hätte man halt 5 Tonnen mal 80 Millionen Einwohner jährlich zur Verfügung. Die würden jährlich an die primären Energieunternehmen versteigert. Man hätte in Tansania aber die gleiche Menge. Und wie ist aber der reale Emissionsstand? Der ist in Deutschland halt eher 10 Tonnen, in Tansania eher 0,5 Tonnen. Und damit Deutschland einen gleitenden Übergang und keinen völligen Absturz hinkriegt, müsste es jährlich erstmal große Mengen Emissionszertifikate kaufen, aus beispielsweise Tansania jetzt modellhaft vereinfacht. Das wäre der Finanztransfer. Was also für Länder wie Tansania kurz gesagt bedeuten würde, es käme Geld rein. Es gibt gleichzeitig aber einen Deckel, der einem langfristig, weil man weiß, dass der Deckel absinkt, eine bestimmte Entwicklungsrichtung vorgibt. Ich kriege kurz gesagt das Geld, um meine Armutsbekämpfung von vornherein in eine ökologische Richtung zu lenken und nicht einfach die, sagen wir, bundesdeutschen Fehler der 60er Jahre zu wiederholen. Das finde ich, was sehr Charmantes. So viel zum Thema Sozialausgleich. Jetzt bleibt aber noch das Problem Wettbewerbsfähigkeit, der zweite große Einwand. Es wird immer gesagt, das können wir in Europa machen. Warum machen wir es nicht weltweit? Dann sage ich ja klar, das wäre theoretisch besser. Dann haben wir definitiv gar keine Verlagerungseffekte mehr. Also kann sich die Stahlproduktion nicht mehr, soweit nicht ohnehin schon geschehen, nach China verlagern von Deutschland. Wäre theoretisch sinnvoller, aber ich bin jetzt von Anfang an mal in dem, was ich hier berichte, in einem realpolitischen Beispiel geblieben. In Europa den Emissionshandel umbauen, das könnte man. Das ist regulatorisch im Grundsatz ohne weiteres denkbar. Aber wie erreicht man am Ende, dass der Rest der Welt mitmacht? Wenn allein die EU und sei es auch mit Lateinamerika und Afrika handeln, ist das im Grunde immer noch zu wenig. Es müsste auch in Nordamerika, in Asien und so weiter etwas passieren. Es können mehrere Dinge passieren. Erstens, wenn man anfängt, kann es sein, dass man eben anderen damit vormacht, hey, das geht zusammen, dass wir vernünftig leben und trotzdem ökologische Grenzen akzeptieren, das ist attraktiv, macht doch mit. Das ist die optimistische Hoffnung, die, glaube ich, jetzt aber nicht so total irreal ist. Man kann aber der Sache natürlich auch noch ein bisschen nachhelfen. Man kann andere Länder, wie gesagt, einladen, sich daran zu beteiligen. Wenn sie sich nicht beteiligen, dann kann man die Energiekostenvorteile, also sozusagen die Umweltdumpingvorteile, die, sagen wir, China denn gegenüber Deutschland hätte, weil eben die Energiekosten noch viel weiter auseinandergehen würden zwischen China und Deutschland, als sie es heute schon tun, mit einem solchen Modell, die kann man an der Grenze abschöpfen. Der Fachbegriff dafür ist Border Adjustment oder der mehr umgangssprachliche Begriff Ökozoll oder Schutzzoll. Man könnte also bei Im- und Exporten jeweils einen Kostenausgleich an der EU-Außengrenze machen. Das ist welthandelsrechtlich zulässig. Das habe ich mehrfach für die Bundesregierung untersucht. Das ist witzigerweise auch die Meinung des Welthandelsorganisations, WTO-Generalsekretärs Pascal Lamy. Man macht damit ja keinen Protektionismus, sondern man schafft gleichmäßige Wettbewerbsbedingungen für alle. Und in dem Moment wäre es für andere Länder tendenziell attraktiv, entweder selber ein ähnliches System einzuführen oder sich an dem System zu beteiligen. Und das ist ja genau das, wo man letzten Endes hin will. Wie gesagt, alleine in Europa und auch ein bisschen darüber hinaus kann man Nachhaltigkeitsprobleme in sehr vielen Fällen nicht in den Griff bekommen. Ich mache mal an der Stelle einfach einen Cut. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es ist jetzt dummerweise schon 19.45 Uhr. Es hat irgendwie länger gedauert, als ich vorhatte. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gerne bereit, dass wir noch ein bisschen diskutieren. Das liegt jetzt an Ihnen und euch, wie weit das gewünscht ist. Ich sage erstmal vielen Dank.